Heiliger Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Du machst mich schwach. Also Moment, ich habe jetzt niemand von euch konkret angeschaut. Wirklich. Anders nämlich, ich frage, hört man den Satz manchmal von dir? Du machst mich schwach. Und wenn ja, was meinen wir denn dann damit? Du machst mich schwach. Und schwupps ist die Kalorienbombe dann doch im Mund. Ich verliere die Beherrschung. Du machst mich schwach. Du nervst. Gleich explodiere ich wegen dir. Und darum musst du dann aufwischen. Du machst mich schwach. Ich halt's nicht mehr aus. Ich gehe. Verzieh mich in mein Innerstes. Ich bin unerreichbar. Ich kündige. Oder du machst mich schwach mit deiner Nörgelei. Du machst mich schwach mit deinem ewigen Schweigen. Nun sag endlich etwas. Hörst du? Hey, merkst du überhaupt, wie ich dich durchschüttle? Schwach machen kann vieles. Schwach gemacht werden ist krass. Ob es an der Kommunikation liegt, an blöden Strukturen, an Macht und Ohnmacht. Ich war gestern beim Klassentreffen meiner Medinger Klasse. Da sagt eine so nebenbei, wir sind doch alle hier als Kinder verdroschen worden. Schwach gemacht werden ist krass. Und spannend bleibt, wie wir dann Schwachheit empfinden, egal wo sie herrührt. Schwachheit kann einem peinlich sein, Ärger wecken, Zorn, Wut. Schwachheit kann lähmen oder zünden, also motivieren. Schwachheit kann dazu verleiten, jemand zu verachten, weil er oder sie so schwach ist. Oder im Gegenteil, zu lieben, weil nur Liebe Schwachheit heilen kann. Und mit Schwachheit kann man sich rechtfertigen. Ich bin so, nimm's hin. Schwachheit kann sogar Grund sein, sich damit zu rühmen, à la Paulus. Der schreibt, ich will mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Stark, oder? Wer von euch ist im Paulus-Club und spricht auch so? Dachte ich mir. Ist es dann für euch ein Unterschied, wo wir Schwachheit sehen? Wo? Also bei den anderen, so um mich herum, Schwachheit sehen und spüren, oh, das macht mich auch schwach. Oder bei den Regierenden da oben, Schwachheit sehen und spüren, ja, was eigentlich? Zorn? Enttäuschung? Verachtung? Oder Schwachheit sehen in mir selbst, ganz tief drin, als Ohnmacht, als Angst, als Sucht? Meine Schwachheit sehen und spüren, ja, was denn da jetzt genau spüren? Barmherzigkeit mit mir selbst oder Ablehnung oder mich selbst hart machen, weil es so schmerzt? Und dann mal noch eins, wenn wir Schwachheit in der Gemeinde sehen, also hier, bei manchen, ne? Klar. Schwachheit sehen und spüren, ja, was jetzt? Und wisst ihr auch gleich, wer in der Gemeinde auf welche Seite gehört? Wer zählt sich zu den Schwachen und ist vergnügt dabei? Haben wir solche? Oder sind die schon weg? Gegangen? Und wir sind dann hier am Sonntag die selektierte Versammlung der Starken mit Durchhaltevermögen. So, wie gehen wir gut mit Schwachem um? Gut um, Jesusmäßig. Darum geht's, das habt ihr jetzt spätestens geahnt. Und dazu haben wir vorhin in der ersten Lesung schon einen Abschnitt aus dem Römerbrief im 14. Kapitel gehört. Ich lese nochmal in einer anderen Formulierung, Übersetzung. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Tut es nicht in der Absicht, den Streit über die unterschiedlichen Ansichten zu euren Gunsten zu entscheiden. Der eine glaubt ja, dass er alles essen kann, doch der, dessen Vertrauen auf Gott schwach ist, verzehrt dann nur Gemüse und Kraut. Der alles isst, soll nicht auf den verächtlich herabsehen, der auf bestimmte Speisen verzichtet. Und der bestimmte Speisen nicht zu sich nimmt, soll den, der alles ohne Unterschied ist, nicht verurteilen. Denn Gott hat ihn ja schließlich auch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Angestellten einer anderen Person verurteilst? Er steht ja oder fällt vor seinem eigenen Arbeitgeber. Doch, um es ganz richtig zu sagen, er wird aufrecht gehalten werden, denn er, der Herr, ist sehr wohl in der Lage, ihm zu helfen, sodass er feststeht. Der eine hebt den einen Tag aus den anderen hervor, doch der andere sieht alle Tage als gleichwertig an. So soll jeder ruhig bei seiner eigenen Auffassung voll überzeugt sein. Derjenige, der einen bestimmten Tag besonders feiert, tut das letztlich für Jesus, den Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst, denn er dankt ja Gott dabei. Und der nicht alles isst, tut es auch für Jesus. Und er dankt dabei ebenfalls Gott. Habt ihr es bemerkt? Hier ist klar, wer zu den Schwachen gehört und wer nicht. Regeln suchen, Regeln brauchen, Regeln einhalten, es genau nehmen, so ein bisschen mit Befürchtungen unterwegs sein, denn es könnte ja sonst. Das wären die Schwachen. Und die Starken gehen locker damit um. Und wer hat jetzt recht? Vor 2 Jahren befanden wir uns noch in einem Trainingslager, in das Gott uns geschickt hat. Wir mussten unfreiwillig lernen, wie wir in der Gemeinde gut damit umgehen, dass es zu Corona weit auseinanderliegende Standpunkte gab. Eben Standpunkte, keine Bewegung. Mit Erwartungshaltungen, Vorwürfen, Enttäuschungen und Rückzug. Mit Unverständnis und Verletzungen. Und jetzt, mit dem Sicherheitsabstand von 2 Jahren, Da könnten wir doch mal unser Verhalten damals untersuchen. Vielleicht geht es ja bei uns hier ohne Untersuchungsausschuss im Licht der Bibel. Waren wir stark in dieser Zeit? Oder war das schwach von uns? Und vor allen Dingen, was haben wir um Gottes Willen gelernt? Konnten wir die unliebsame Herausforderung zunehmend biblisch meistern, Jesusmäßig? Wie hätte denn das ausgesehen? Wir wären nicht auf der Ebene von richtig und falsch geblieben. Nicht bei, wer hatte nun recht? Die Schwachen oder die Starken? Und damit wären wir genau unserem Briefabschnitt aus Römer gefolgt. Der sagt ganz nüchtern, der eine sieht es so, der andere sieht es anders, ohne dass die eine auf die andere herabsieht, ohne dass der eine den anderen verurteilt. Wichtig ist, und so weit geht Paulus, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält, wörtlich. Jeder sei in der eigenen Gesinnung, Meinung voll überzeugt. Halten wir das aus nach 2 Jahren Trainingslager? Halten wir das aus, solche Gegensätze? Und jeder ist sich dann auch noch seiner Meinung gewiss. Haben wir das damals gelernt? Oder machen uns Gegensatzmeinungen bis heute schwach, weil es unerträglich ist? Bei so harten Gegensätzen brauchen, wenn es gut gehen soll, beide Seiten das Gefühl, gehört zu werden. Kürzlich bei einem Männergruppenleitertreffen, da machen wir ein Experiment. Wir wagen uns in dieser Runde an das Thema Krieg und Frieden in Ukraine und Israel. Jeder hat ja eine Meinung, aber äußert sie meist nur noch unter Gleichgesinnten. Das waren Gruppenverantwortliche und wir wussten, in unseren Gruppen zu Hause spüren wir da Gegensätze. Und deshalb blenden wir strittige Themen gern aus und sagen hier in der Gruppe bitte nicht. Doch jeder hat ja seine Meinung und bleibt damit dann allein. Wo, wenn nicht unter Christen, sollte und müsste es möglich sein und gelingen, Gegensätze zu haben und trotzdem im Frieden beieinander zu bleiben, statt mit Spaltung zu betreiben. Wenn uns das gelingt, im Frieden beieinander bleiben, dann haben wir das, was die Gesellschaft dringend braucht. Also in dieser Runde haben wir uns anfangs auf wenige Regeln geeinigt und das war wichtig, damit wir einander zuhören und dass es auch gerecht zugeht und niemand dominiert. Und dann bekam jeder zuerst genau 2 Minuten für sein Statement, mit Sanduhr gestoppt. Also jeder durfte einmal sprechen und 7-mal hören. Und mit diesen wenigen Regeln und diesem Auftakt ist das Experiment gelungen. Manche konnten sich danach doch vorstellen, sich mit der Gruppe zu Hause auf ein heißes Thema zu wagen. Und das will geübt sein. Zurück zu unserem Briefabschnitt. Jeder sei seiner Meinung gewiss, schreibt Paulus. Und ich denke, ist das nicht doch zu riskant? Und endet das nicht in Anarchie? Jeder denkt und macht, was er will? Nein. Denn kein einziger von uns lebt ja nur für sich selbst. Und genauso stirbt auch keiner von uns für sich selbst. Also, wenn wir leben, dann leben wir für Jesus, den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir auch für ihn, den Herrn. Ganz gleich, ob wir also leben oder sterben, das ist fest. Wir gehören zu ihm, dem Herrn. Denn genau dazu ist der Messias gestorben und wieder lebendig geworden, damit er über die Toten und die Lebenden seine Herrschaft aufrichtet. Das ist jetzt die Klammer, die uns hält. Nicht sich selbst leben, sondern Christus, dem Herrn. Denn die gegensätzlichen Standpunkte, die werden vor Gott gelebt. Mit Blick auf Gott, dankbar zu Gott hin und nicht autonom. Also, wer sich ganz an Regeln hält, tut es für Jesus. Wer Regeln überschreitet, tut dies in betender Haltung, so, vor Gott. Nein, da macht nicht jeder, was er will. Wir leben nicht für uns selbst. Wir gehören Jesus. Wir sind so frei. Wir sind so entkrampft, so unverbissen, so entspannt. Oder? Jeder sei seiner Meinung gewiss, das ist die innere Stärke, die wir zu einem gesunden Leben brauchen. Seiner Meinung gewiss, das ist mündig. Und genau dahin sollen und dürfen wir wachsen. Und das allererste, worüber wir gewiss sein sollen und dürfen und müssen, ist gewiss darüber, wer ich bin. Bin ich gewiss, wer ich bin, dann kann ich auch meiner Meinung gewiss sein oder gewiss werden. Anders geht's gar nicht. Und wer bin ich? Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das bin ich. Ich bin sein. Hast du diese Gewissheit für dich gefunden? Ich bin sein, ob ich lebe oder sterbe. Ich bin sein. Jesus hat mich. Er hat mich gekriegt. Ich habe mich ihm geschenkt, ihm anvertraut. Wem denn sonst? Und ihm leben, Gott leben, heißt dann nicht etwa gegen mich selbst leben in falsch verstandener Selbstverleugnung. Ihm leben, Gott leben, meint der Liebe leben. In der Liebe bleiben, die Gott ist, von Liebe umfangen, von Liebe erfüllt, auf Wegen der Liebe unterwegs. Aus Liebe frei sein, so frei, dass ich sogar von mir selbst absehen kann. Nicht mir selbst lebe, so zum Eigenverbrauch, ums eigene hübsch kreisend, mit Gottes Versorgung und Hilfe, ich. Nein, sondern im Herzenskontakt, abgestimmt mit Jesus, in seinem Sinn, Jesusmäßig. Und so gesehen kann ich dann meinem Ego auch selbst sagen, was Paulus schreibt. Wer bist denn du eigentlich, dass du deinen Bruder oder deine Schwester verurteilst? Oder wieso verachtest du deinen Mitchristen? Wenn es doch so ist, wir werden uns alle vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen. Denn so heißt es in Gottes Buch, das bezeuge ich bei meinem eigenen Leben, spricht Gott der Herr, die Knie des Menschen werden sich vor mir beugen und jeder Mund wird öffentlich Gott anerkennen. Also wird jeder Einzelne von uns sich selbst vor Gott verantworten müssen. Lasst uns einander also nicht mehr gegenseitig verurteilen, sondern kommt stattdessen zu diesem Urteil, dass wir unserem Mitchristen keinen Anstoß bereiten und ihm auch keinen Stolperstein in den Weg legen. Jeder sei seiner Meinung gewiss und vergesse dabei nicht, ich bin und bleibe damit Gott verantwortlich. Wie gut, dass kein Mensch über mich das letzte Wort hat, sondern Gott. Gott, der mir unüberbietbar in Jesus sein liebevolles Gesicht zeigt. Ihm bin ich verantwortlich. Und mein Bruder und meine Schwester auch sind Gott verantwortlich. Sie mit ihren so gegensätzlichen Standpunkten, für die ich mal nicht verantwortlich bin. Einfach nicht. Wie schön. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als aller unserer Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.